Es handelt sich hier um die erste von 11 Kassetten, die auf der Langensteinbacher Höhe aufgenommen worden sind, anlässlich der ersten Tage der Weihnachtsbibelkonferenz 1979. Dieser erste Vortrag fand statt Sonntag, den 3. Advent 1979, unter dem Thema prophetische Gesetzesschau. Morgens 10 Uhr vor der großen Sonntagmorgenversammlung.
Im Bruders Arthur Muhl lese ich zwei Stellen, eine aus Kolosser 2, die Verse 16 und 17. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist Christi. Und Hebräer 10, die Verse 5 bis 10. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und an Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben: um deinen Willen, o Gott, zu tun. Indem er vorher sagt: Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, auf dass er das zweite aufrichte. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir beten. O Gott und Vater, wir unterstehen uns jetzt, alle, die wir hier sitzen, eins zu werden und unsere Herzen hinzuwenden zu dir und zu dir, du Höchster, zu reden. Und wir unterstehen uns, du zu dir zu sagen und Vater. Und wir wissen, dass dies eine ungeheure ein Vorrecht ist, das sich darin ausdrückt. Wir erahnen wieder die Gnade, die uns darin zuwächst, dass wir Freimütigkeit haben zu solchem Reden mit dir, zu solcher Anrede, geliebter Vater unseres Herrn Jesus Christus und Vater unser aller, die du uns ins Leben gezeugt hast als Söhne und Töchter, die wir neu auch an diesem Morgen des Heiles gewiss werden dürfen, die wir deinen Willen nicht nur erahnen, sondern aus deinem Wort genau kennen, die wir direkt zu dir reden dürfen und nicht über Engel, die deinen Thron umstehen. Ja, alles schweiget, wenn du die Stimme deiner Kinder hörst. Und so danken wir dir, dass du uns heute Morgen neu aus deinem Wort Einblick in dein Herz schenken möchtest, in deinen persönlichen Vaterwillen und in die Besonderheit, den dieser dein Wille und alle deine Heilsziele darstellen gegenüber den vielerlei Zielsetzungen der himmlischen Heerscharen und der heiligen Engel um dich herum. Und so befähige und bevollmächtige unseren geliebten Bruder, uns dein Wort durch den Heiligen Geist zu sagen. Rühre uns alle an, dass wir es erfahren und erfassen, dass neues Leben gezeugt wird durch dieses verkündigte Wort der Wahrheit. Denn es wird nie leer zurückkommen und das Leben gemehrt wird und Freude vermittelt und Glaube überströmend werde in dieser Stunde. Amen.
Amen. Wir hören das Thema für diese Konferenz, liebe Geschwister, lautet prophetische Gesetzesschau. Und da ist es gut, gerade in der Versammlung von heute früh, wenn wir in Bezug auf die Gesetzgebung und das Gesetz selbst einen Überblick gewinnen, wo ist im Gesamtratschluss unseres Gottes das Gesetz eingeordnet? Wie ist es, und das interessiert uns vor allem, von Gott selbst beurteilt und eingeordnet? Wir beachten vorerst nach der Einladung des Apostels Paulus, dass wir befähigt sind durch die Barmherzigkeit Gottes, unterscheiden zu können, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen und welche Dinge erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Das Gesetz nun ist von Gott in die Ebene des guten Willens Gottes hinein verordnet. Wir haben gehört, daran hast du kein Wohlgefallen gefunden. Eine vollkommene Sache ist es sowieso nicht. Warum? Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Lesen wir. Gott selbst, das ist das Zeugnis des Sohnes, der ja das Herz des Vaters kennt und darin ruht, gibt bekannt, du, Gott selbst, hast das gar nicht gewollt, noch hast du Wohlgefallen daran gefunden, noch hast du es gefordert. Das dritte steht in dem Psalm, auf den der Schreiber des Hebräerbriefes Bezug nimmt. Wir haben vor uns die beiden gewichtigen Ordnungen Gottes. Einerseits das Gesetz und andererseits die Gnade. Das Gesetz liegt nach der Ordnung Gottes auf der Ebene des guten Willens. Ich kann ja etwas für gut finden, dass es geschieht, obwohl ich kein Wohlgefallen an der Sache habe. Wer da gern ein praktisches Beispiel dafür hören möchte, dem diene gleich, dass ich als Papa und Opa gelegentlich es für gut gefunden habe, einen meiner Burschen übers Knie zu nehmen und entsprechend zu behandeln. Habe ich für gut gefunden, aber kein Wohlgefallen daran gefunden. Verstehen wir? Eine vollkommene Sache war es auch nicht. Und so ist ja das Gesetz eine Zuchtrute Gottes gegenüber seinem geliebten Volk Israel. Geführt in der Hand von Zuchtmeistern. Die Gnade Gottes bildet die Ebene des Willens Gottes nach seinem Wohlgefallen. Alles, was mit Gnade Gottes und mit Erlösung einer Welt von der Macht der Finsternis und vom Gesetz, der teure Preis, den Gott auf Golgatha bezahlt hat, hat bewirkt, dass wir losgekauft sind von der Macht der Finsternis und losgekauft vom Gesetz. Wenn Gott es für gut fand, für nötig fand, unumgänglich, dass der Preis von Golgatha auch zum Loskauf vom Gesetz ausgehändigt wurde, dann wissen wir, gewaltige Bestätigung ist das, wie nun Gott selbst das Gesetz, das an und für sich heilig, gerecht und gut ist, beurteilt. Heilig, gerecht und gut, kommt ein großes Aber. Das Gesetz, so lesen wir im Neuen Testament, richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und was empfiehlt Jesus, den Gesetzeslehrer ausgerechnet? So geht nun einmal hin, ich zitiere die Stelle aus Matthäus 12, Vers 7, und denke darüber nach, was es heißt, ich, Gott, habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Bitte. Barmherzigkeit, Gnade liegen auf der Ebene des wohlgefälligen Willens Gottes. Das Gesetz auf der Ebene des guten Willens. Wir sehen, das sind Dinge, die wir auch so eingeordnet sehen können. Das Gesetz, wie der Buchstabe es verlangt, vorerst. Ist dargestellt durch die Gegebenheiten und die Vorgänge im Vorhof. Da wurde buchstäblich Feuer angezündet auf dem Altar, Fleisch geschlachtet und Blut floss. Das sind die drei Grundbegriffe aller Gerichte Gottes. Feuer brennt, Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt. Die Gerichte Gottes. Wir haben ja gelernt, der Altar stellt nun zum Glück nichts Geringeres dar als die Liebe Gottes. Ich darf hier nicht stehen bleiben, dann verstehen wir das Wort Jesu, dass der Altar größer ist als die Opfergabe auf dem Altar. Die Opfergabe Gottes an die Welt ist Jesus Christus, sein Sohn. Und diese Opfergabe ist gewaltig, wunderbar, herrlich. Aber nun gibt es noch etwas Größeres als diese Opfergabe. Ohne Zweifel ist immer der Geber größer als die Gabe. Und der Geber ist nun der Gott, der die Liebe ist. Deshalb schreibt er oder bezeugt Jesus der Altar, das heißt die Liebe Gottes, ist größer als die Opfergabe Gottes. Beides ist groß Aber eines ist noch größer als das andere. Wir dürfen ja durch die Gnade, die uns gegeben ist, in die Lage versetzt sein, an den Gottesschwertern das jeweils Vorzüglichere zu unterscheiden vom weniger Vorzüglichen. Also, die Dinge des Gesetzes sind dargestellt im Vorhof. An denen hat Gott kein Wohlgefallen. Jetzt kommen die Dinge im Heiligtum, entsprechen dem wohlgefälligen Willen Gottes. Da wird nicht mehr geschlachtet und so weiter. Da haben Sonne, Mond und Sterne keinen Zugang mehr ins Heiligtum. Da ist der goldene Leuchter, das Licht des Geistes. Da wird nicht Brot gegessen und Wein getrunken, sondern da wird Brot und Wein auf dem Tisch angeschaut. Im Anschauen wird da gegessen. Schaubrote und die Kelche mit dem Wein. Die Dinge des Heiligen, des Heiligtums, sind die Modelle für die wohlgefälligen Dinge in den Werten Gottes. Erst in der allerheiligsten Gegenwart Gottes sind die dem vollkommenen Gotteswillen entsprechenden Dinge, nämlich die Liebe allein. Hier spricht die Liebe das erste und letzte Wort und beherrscht alles und duldet nichts anderes hier als die Sprache der Liebe, die das Böse nicht zurechnet und sich nicht erbittern lässt. So wunderbar ist es im Allerheiligsten unseres Gottes, und da befinden wir uns im Herzen unseres Gottes. Wir beachten einige Unterschiede zwischen Gesetz und Gnade. In Stichworten vorerst. Das Gesetz fordert, wie wir gehört haben, ohne Barmherzigkeit, unter Androhung von Fluch, Tod und Verdammnis. Die Gnade schenkt alles, ohne Bedingung. Ohne Bedingung schenkt die Gnade alles. Sollte er uns in ihm nicht wie viel schenken? Hat jemand von uns im Sinn, wenn er jetzt an Weihnachten Geschenke verteilt, bei den Geschenken jeweils noch eine Bedingung hinzuzufügen? Also, ich schenke dir das und das unter der Bedingung. Dann hört lieber auf zu schenken. Dann ist ein Geschenk kein Geschenk mehr. Und Paulus sagt, dann ist Gnade nicht mehr Gnade.
Aber das macht der Weihnachtsmann. Der sagt, wenn du artig gewesen bist, dann kriegst du was.
Ich glaube, der meint mir. Er sagt, wenn ich artig gewesen sei, ja, dann. Ja, schon. Wunderbar. Also, sollte er uns in ihm nicht alles das All schenken? Das Gesetz ist eine Zwischenschaltung zwischen die Verheißung Gottes, die den Vätern, auf dem Abraham, geschenkweise von Gott übergeben wurden, die Verheißungen, und die Erfüllung der Verheißungen. Hat Gott gestattet, dass das Gesetz zwischen hineingeschoben worden ist? Ich sage in Stichworten. Die Gnade Gottes überwaltet alles von Vorgrundlegung der Welt ohne Anfang und ohne Ende. Ich bin versucht, wieder einmal Halleluja zu sagen. Ihr seid so schön still, brav. Bitte? Das Gesetz hat die Eigenart, dass es die böse Lust weckt. die Gnade befreit davon. Das Gesetz ist von Engeln angeordnet unter Gottes Genehmigung. Die Gnade ruht im Herzen Gottes, strömt aus dem Herzen Gottes. Das Gesetz, nach Meinung der anordnenden Engel, zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Eigenartig. Die Gnade macht alles lebendig, aus Gnade, durch Gnade. Das Gesetz versetzt in Knechtschaft, die Gnade in Freiheit, in Christo Jesu. Erschrecken wir nicht, wenn ich jetzt noch weiterfahren muss oder darf. Das Gesetz macht Geistesleitung unmöglich. Die Gnade allein ermöglicht Geistesleitung. Hierzu gleich das Wort aus Galater 5. Wenn ihr vom Geiste geleitet seid, das möchten wir ja alle sein, dann seid ihr nicht unter Gesetz. Da gilt entweder oder. In dem Maße, wie ich mich selber unter Gesetz stelle oder das Gesetz vom Sinai mit irgendeiner Forderung anerkenne, schmälere ich die Leitung des Geistes. Wir haben ja das Thema prophetische Gesetzesschau. Da können wir uns fragen. Wenn Paulus schreibt, das Gesetz von Gott aus gesehen, von einem Menschen, der nun vom Geiste geleitet ist, wenn der das Gesetz liest, allein unter der Herrschaft der Gnade stehen, dann geht es nach dem kurzen Rezept, wo ist das in Römer 3, so sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden, aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ja, was stimmt jetzt, Paulus? Wir sind ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Allein durch die Gnade. Ja. Wenn jetzt ein Punkt käme in diesem Text, dann könnte man sagen, also dann hat das Gesetz für uns nichts mehr zu sagen. Wir sind ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Brauchen wir kein Gesetz mehr. Wie fährt er weiter? Noch einmal. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Was denn? Also, wenn ich das Gesetz lese, wer mich schon etwas länger kennt, der weiß, dass ich mich mehr im Gesetz und den Propheten bewege, als im Neuen Testament. Bruder Heinz Schumacher zum Beispiel, der sagt, du Arthur, bin ich froh, wenn ich von dir überhaupt mal einen Artikel aus dem Neuen Testament bekomme. Das Gesetz, wenn wir es lesen, wissen wir, schreibt Paulus, dass es geistlich ist. Ich aber bin vorerst fleischlich unter die Sünde verkauft. Mich kann das Gesetz nur verdammen, verurteilen, töten. Nach dem alten Menschen. Wie aber kann ich? Ja, ich bleibe noch beim Text, da in Römer 3. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Wir haben das Gesetz und die Propheten erst dann richtig verstanden und geistlich gelesen, wenn uns das ganze Alte Testament andauernd bezeugt, wir sind ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Aber das ist ein bisschen ein Kunststück, nicht? Dass ausgerechnet das Gesetz uns bezeugen soll, dass wir ohne es Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Ja, so ist es. Weil Gott das dem Gesetz Unmögliche durch das, was er auf Golgatha vollbracht hat, möglich gemacht hat. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, aber nur durch die Gnade erkennbar. Durch Tod und Auferstehung Jesu verwandelt sich das Gesetz in das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Darf ich so sagen? Ja, jetzt kommen wir auf die weiteren Zusammenhänge. Warum ist dieser vorerst der klare, klaffende Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade da? Und dann auf einmal sind wir, die vollständig unter der Herrschaft der Gnade stehen dürfen, fähig gemacht, nun das Gesetz einmal die gleichen Buchstaben vor uns, ohne einen Buchstaben zu ändern, verwandeln sich die Flüche des Gesetzes in Segen und die Todesurteile in Auferstehung, in Leben. Und aus dem Sünder wird ein Gerechter und so weiter. Wir beachten nun die Tatsache. Wir kennen sie alle, möchten uns aber da durch drei Zeugen im Neuen Testament neu gegründet und bestärkt wissen. Erstens ist es ausgerechnet Stephanus in Apostelgeschichte 7, bevor die Steine fliegen, dass er seinen Widersachern gegenüber sagt, in Vers 53, Apostelgeschichte 7, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen und nicht beobachtet habt. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie kniffen mit den Zähnen gegen ihn und so, gegen ihn und so weiter. Die zweite Stelle haben wir im Galaterbrief vor uns. Paulus, lesen wir von Vers 17 an. Galater 3, Vers 17. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund mit Abraham, macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz. Bitte, hören wir mal, entstandene Gesetz. Nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, dann nicht mehr aus Verheißung. Was steht hier wieder einander gegenüber? Entweder Gesetz oder Verheißung. Was ist für einen Menschen unter Gesetz unmöglich? Die Verheißungen Gottes, ein Erbe zu sein, ist unmöglich, wer unter Gesetz ist, durch das Gesetz. Da hat Gott eines reserviert, ein Geschenk nach Verheißung. Garantiert, ein Erbe Gottes und Christi zu sein. Das Gesetz muss in der Beziehung hundertprozentig abdanken. Dem Abraham aber hat Gott sie, die Erbschaft, durch Verheißung geschenkt. Mit welcher Bedingung? Gar keine. Geschenkt. Warum nun das Gesetz? Ist ja klar. Hat das überhaupt für einen Sinn? Warum denn das Gesetz, wenn das so ist? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Stephanus hat einen neuralischen Punkt in den Übertretungen des Volkes Israel nach dem Auszug aus Ägypten. Das goldene Kalb. Sie tanzten um das goldene Kalb, lesen wir, und schrien: Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Wie fährt Stephanus weiter? Begreiflicherweise. Da wandte sich Gott selbst, der sie bis zu sich gezogen hatte, aus der Gewalt aller Götter und aller Fürstentümer und Gewalten zu sich. Ihr erstes Gebot, Haus Israel, ihr braucht keine anderen Götter neben mir zu haben, und den werden wir gleich noch hören. Ihr dürft es mit mir, dem Gott der Götter, zu tun haben. Ist das eine Verheißung oder eine Strafe oder eine Bedingung? Das ist eine Verheißung. Genau wie wir. Wir kommen an die Stelle dann in 1. Korinther 8. Ich will sie gleich ausführen. Gott hat uns durch seine Gnade herausgerissen aus was? Aus den Gewaltfürsten und Herrschaften, himmlischen Majestäten und Hoheiten, Göttern, Fürstentümer, Gewalten, Herrschaften, Erzengel und Cherubim und Seraphim und wie sie alle heißen mögen, herausgerissen und wohin versetzt? In das Königreich der Liebe seines Sohnes, seines geliebten Sohnes. Wir brauchen auch keine anderen Herrschaften, Götter, Throne, Gewalten mehr anzuerkennen in dieser Welt, die jetzt noch in dieser Welt ihre gottgegebenen Funktionen ausüben. Über die gesamte Menschheit, über die ganze Tierwelt, über alle Kreatur. Nur wir sind ihrer Macht und ihrer Befugnis entrissen. Und jetzt verstehen wir, dass unser Kampf gegen wen ist? Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern genau gegen diese hohen Herrschaften, denen wir ja in unserer Fleisch- und Niedrigkeitsgestalt ohne weiteres unterlegen, ausgeliefert sind. Und aus dieser Gewaltherrschaft hat Gott uns herausgerissen und versetzt über allen Himmel in die Gemeinschaft des Reiches des Sohnes seiner Liebe. Ja, da wandte Gott sich von ihnen ab, begreiflich. Wenn das der Gott ist, der goldene Kalb, der sie aus Ägypten geführt hat, wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Und unter dem Heer der Himmel versteht die Schrift sowohl Sonne, Mond und Sterne, das ganze Heer der Himmel, als eine Versammlung von Abgeordneten aus dem ganzen Kosmos vor dem Throne Gottes, finden wir in 1. Könige 22 zum Beispiel. Und das ganze Heer der Himmel, was die Abgeordneten betrifft, waren versammelt vor dem Throne Gottes. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken. So. Die Linke, das sind die Neinsager, die Opposition, die Finsternis möchte. Die Rechte sind die heiligen Engel. So. Und Gott gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Hat Israel den Dämonen je gedient? Und wie? Und das Gesetz von heiligen Engeln, dienen sie dem Gesetz? Jawohl. Eine ernste Sprache. Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme, Christus nämlich, dem die Verheißung gemacht war. Und jetzt? Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Haben wir schon darüber nachgedacht, was das heißt? Wir kommen hier erst auf die richtige Spur und die richtige Gesetzesschau, wenn wir wissen, dass das griechische Wort für Mittler hier Mesites heißt und ein ganz bestimmtes Amt versteht. Wenn ich jetzt Mittler wäre, dann könnte ich zum Beispiel, wenn ich sehe, zwei Brüder im Herrn zanken sich, haben Streit, könnte ich versuchen, da zu vermitteln, dann wäre ich ein Mittler zwischen ihnen. Aber dann bin ich nicht das, was im griechischen Mesites versteht. Wenn ich mich jetzt vorstellen würde, liebe Geschwister, ich bin heute früh der Abgeordnete meiner Frau. Was würdet ihr denken? Oh weh, Bruder Muhl weiß nicht mal, was ein Abgeordneter ist. Ein Abgeordneter ist nur dann ein Abgeordneter, wenn er die Interessen einer Vielheit, einer ganzen Partei vertritt. Gibt es bei euch in Deutschland auch ein Abgeordnetenhaus? Die Franzosen sagen, ein Parlament. Das heißt, es kann ja nicht die Masse einer Partei mit der Masse der anderen Partei verhandeln. Da muss die Vielheit einer Partei, in der Regel wählen sie den fähigsten Sprecher, Parlament. Der fähigste Sprecher ist nun der Abgeordnete der vielen. Nicht? Jetzt ist er Abgeordneter. Und jetzt lese ich das Wort noch einmal. Angeordnet das Gesetz durch Engel, Mehrzahl, in der Hand eines Abgeordneten. Engel, die das Gesetz angeordnet haben, sind eine Mehrzahl. In der Hand eines Abgeordneten. Ein Abgeordneter, jetzt haben wir es, ist aber nicht von einem gesandt, Abgeordneten. Sonst ist er kein Abgeordneter. Gott aber ist einer. Das heißt, das Gesetz kommt gar nicht aus dem Herzen Gottes heraus, sondern bleibt eine Sache der vielen. Ganz gewaltig. Wo haben wir schon solche Auslegungen dieses Wortes gehört? Ich denke, wir können weit gehen. Ist wahrscheinlich auf der Langensteinbacher Höhe sehr einsam. Das sind nun Worte Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das durchhaut, ganz klärt, eine Trennschärfe, nicht? Wir reden ja bei Radio und Fernsehen von Trennschärfe, dass das nicht sich ineinander hineinfunkt, nicht? Eine Trennschärfe des Wortes Gottes, treffender könnte es nicht sein, und dann noch in Menschenworten so klar gefasst. Das ist der zweite Zeuge, von Engeln angeordnet, unter der Kontrolle Gottes, genehmigt, für gut gefunden, dass es für eine bestimmte Zeit seinen Zweck erfülle. So. Dritter Zeuge, den brauchen wir nicht mehr aufzuschlagen, ganz kurz im Hebräerbrief, wenn schon das durch Engel geredete Wort so und so war. Jetzt kommt der Übergang zu der Gnade, die uns gegeben ist, das Gesetz nun einmal so zu lesen, dass wir verstehen können von ganzem Herzen, warum hat denn Gott, an dem es ja einzig lag, ob dieses Gesetz zustande kam oder nicht, warum hat denn Gott es für gut gefunden, dieses unbarmherzige Gesetz überhaupt auch nur für eine Zeit lang auf Israel zu legen oder in die Welt, mit Rechtskraft in die Welt zu setzen? Wir haben das Wort in Kolosser 2 gehört. Ich komme gerade darauf zurück und lese noch einmal. Vers 16. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Aha. Alle Dinge des Gesetzes sind ein Schatten. Als ich zum ersten Mal vor 15 oder 20 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, in Berlin am Morte dienen durfte und ich um Themata gebeten worden bin, da habe ich als erstes Thema für meine erste Verkündigung in Berlin das Thema gewählt, der Schatten. Da waren die Berliner aber gespannt, was der Schweizer da nach Berlin bringen werde unter diesem Thema. Ja. Das ist so gewaltig. So gewaltig. Was machen wir mit einem Wort, wenn wir im Predigerbüchlein lesen von Salomo, also durch Salomo geschrieben, im Schatten ist die Weisheit. Wer kommt hierher und erklärt das? Im Schatten die Weisheit. So im Hebräischen. Müssen wir hier nur weiterlesen? Die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist der des Christus. Bitte, wenn ich irgendwie so stehe, dass ich nur einen Schatten sehe, was weiß ich dann auch noch? Der Schatten ist ja nur möglich, wenn zwei weitere Dinge vorhanden sind. Erstens, ein Körper, der den Schatten wirft, und zweitens, ein Licht, in dem der Körper steht oder geht. Aha. Und eine Projektionsfläche, auf die der Schatten fällt. Dankeschön. Unsere Erde meistens. Die Projektionsfläche. Ja. Ich brauche nicht das Erlebnis zu erzählen, als zwei Familien, wir mit unseren 7 Kindern und die Familie Eck mit den 6 Kindern zusammen waren. Ja. Und doch, muss ich schnell, ganz schnell sagen. Wir haben ein Spiel gemacht, ein Gegenstand wurde bestimmt. Der Betreffende war im Haus, wir im Garten bei Sonnenschein. Er kommt, muss den Gegenstand, den wir bestimmt haben, mit indirekten Fragen möglichst rasch entdecken. Kamin auf Nachbars Dach, sehe ich, jawohl, von Stein, jawohl, und so weiter. Haben die Kinder gesagt, aber die Papa soll auch mal rein. Ne? Gut, mein Freund und Bruder im Herrn, Oberingenieur bei Braun-Bovere, ist drin im Haus. Und sage ich, Kinder, so einem gescheiten Mann müssen wir ein ehrwürdiges Rätsel aufgeben. Nicht? Und da die Sonne so schön schien, habe ich gesagt, Kinder, der muss seinen eigenen Schatten erraten. Was geschieht? Er kommt. Ist es ein fester Körper? Nein. Ist es gasförmig? Nein. Ist es flüssig? Nein. Oberingenieur? Was? So was gibt es doch nicht? Gibt es nicht?
Er hat geraten und geraten, als er die Frage stellte, sehe ich es? Die Kinder lachen, ja, ja. Er musste kapitulieren. Musste kapitulieren. Und als wir ihm sagten, lachte er natürlich auch nicht. Ich, das hat Gott benutzt, dass ich nachzusinnen begann. Ja, was ist denn ein Schatten überhaupt? Ich habe bis heute keine bessere Definition gefunden als im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Gibt es im Alten Testament dunkle Angelegenheiten? Ha, jetzt habt ihr mal Stellung bezogen, jawohl. Und was? Sei es moralisch, ethisch oder rechtlich oder weiß was alles. Nicht? Dunkle Angelegenheiten. So, jetzt stelle ich die Frage. Wenn nun ein Schatten da ist, der ist dunkel, ganz scharf umrissen, steht oder geht der Körper, der diesen Schatten wirft, nur in einem Kerzenlicht oder in einem ganz blendenden Licht? In einem ganz hellen Licht. Das heißt auf Deutsch, je dunkler ein Schatten ist, umso wunderbarer das Licht und das Leben, in dem der Körper steht und geht. Das verstehen wir. Wandelt, steht und geht der Herr Jesus in einem wunderbaren Licht, nämlich des Vaters, der Licht ist und keine Finsternis in ihm und wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. So. Und sein Sohn wandelt, steht und geht in diesem Licht. Und das heißt hier, der Körper aber, der diese Schatten des Gesetzes wird, ist welcher? Der des Christus. Und das sind ja sogar wir noch. Ne? Geht uns also das Gesetz vielleicht doch etwas an. Ne? Ja. Solange wir nun den Herrn selbst in seiner Herrlichkeit nicht sehen können, solange wir im Glauben wandeln, sind wir auf was angewiesen? Um die Herrlichkeit unseres Herrn und Hauptes sehen und verstehen zu können und Gottes? Dass wir auf die seine Schattenrisse achten. Ne? Und dann freue ich mich, je dunkler eine Angelegenheit im Alten Testament ist, weiß ich, da ist die Herrlichkeit Jesu Christi umso herrlich, umso wunderbarer drin verborgen. Jetzt verstehen wir vielleicht auf einmal, im Schatten ist was verborgen? Die Weisheit. Und wer ist die Weisheit? Christus. Ne? Sind wir gleich weit. Ne? So. Also jetzt dämmert es. Ne? Jetzt verstehen wir, warum Gott für kurze Zeit das Gesetz nach dem Buchstaben mal, so wie die Engel es gemeint haben, ihnen genehmigt hat. Jawohl, meine Herren, so machen wir es mal probeweisen, für kurze Zeit. So. Aber Gott hat das deshalb genehmigt, weil er um seine Weisheit, die Verborgene, seine Liebe, Barmherzigkeit, die Kleinodien seines Geistes vor den Herrschern und den Gewaltigen und den Weisen und Klugen in diesem Kosmos verbergen wollte, hat er sich in Christo mit seiner Weisheit, mit seiner Liebe und all seinen Gottesherrlichkeiten wohin verborgen? In die dunkelsten Angelegenheiten, die möglich sind. Nämlich in die Schatten des Gesetzes. So. Haben wir jetzt Hoffnung, dass wir, wenn wir jetzt dann die nächsten Stunden und Tage das Gesetz lesen, herrliche Gottesprophezeiungen finden und herrliche Blicke ins Herz unseres Gottes tun können, ausgerechnet, wenn wir das Gesetz mehr ansehen, dessen Buchstabe tötet, unbarmherzig. Wenn wir in dieser Weise das Gesetz lesen, dann verwandelt sich in unseren Glaubenshänden oder Herzen jeder sonst tötende Buchstabe in Geist und Leben. Ohne einen Buchstaben zu ändern, bilden die gleichen Worte Heil und Segen. Das klassische Beispiel ist und bleibt, für mich wenigstens, Verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt. Ist das ein Gnadenerweis oder eine unbarmherzige Verfügung? Eine unbarmherzige Verfügung. Erstens, warum hängt er schon am Holz? Erstens, weil er eines der Gebote, das mit diesem Fluch belastet ist, übertreten hat. Hängt er am Holz. Das genügt dem Gesetz noch nicht. Es muss ihn noch ein Fluch treffen. Damit, denn dieses Gesetz ist, jetzt kommt das Unmögliche, dieses Gesetz ist unwiderruflich. Bitte, merken wir uns, das Gesetz an und für sich kennt keine Wiederbringung aus dem Fluch und aus dem Tod. Das Gesetz. Das ist dem Gesetz unmöglich. Das verstehen wir. Zunächst gibt es einen Gott, der Gott, der die Anträge dieser heiligen Engel für kurze Zeit zur Durchführung genehmigt hat, hat so genau auf die Formulierung dieser Satzungen und Gebote und Anordnungen geachtet und hat ihre Anträge nur dann genehmigt, wenn sie bis auf den Buchstaben dem entsprachen, was ihnen unbekannt war, was er, Gott, vor Grundlegung der Welt mit seinem Sohn auf Golgatha zu tun gedachte. So. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. So, jetzt hängt ein Mann am Holz. Kennen wir ihn? Wir hängen ja mit ihm da. Stimmt. Unser alter Mensch wurde von Gott mit Christus gekreuzigt. Nicht? Stimmt. Jawohl. Dadurch hat Gott dem Gesetz Recht gegeben, nicht? Sünder wie wir, nicht? Stehen unter dem Fluch, gehören als Fluchholz. So. Also hat Gott das Gesetz bestätigt, nicht? Aber in welcher Weise? Da hat Gott die Forderungen des Gesetzes auf Golgatha erfüllt und bezahlt. Und die Flüche des Gesetzes, alle ließ er an diesem Mann, der jetzt am Fluchholz hängt, die Flüche, alle Flüche, sich austoben bis zur Neige. Hat Gott also das Gesetz auch so anerkannt? Bestätigt? Jawohl. Aber mit dieser Art von Bestätigung der verborgenen Weisheit Gottes hat er gleich was fertiggebracht, dass das Gesetz keine Forderungen mehr anzumelden hat. Weil alle Forderungen bezahlt sind und alle Flüche sich ausgewirkt haben. Für alle.
Also, Arthur, ja. Der Schatten hat noch eine negative Wirkung. Er geht weiter und meistens geht er vorwärts. Und das bedeutet hier unten, dass unsere Zeit einmal zu Ende geht. Der hat sich das Gefühl, sie ging zurück. Du wünschst dir das auch manches Mal.
Ja, das ist es. Habt ihr das alles verstanden? Sie aber sprachen ja. So. Gut. Also hier ist Punkt 11. Bitte? Ich habe Punkt 11, ja. Komm. Ja. In dem Augenblick, da Gott mir in seiner Gnade Glauben geschenkt hat, Glauben Christi geschenkt hat, verwandelt sich dieser unbarmherzige Fluch in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Stimmt. Jetzt hängt ein Mann am Holz und lässt den ganzen Fluch des Gesetzes sich damit belasten und an sich austoben. Und schon ohne einen Buchstaben zu ändern, bedeutet jetzt dieser Fluch durch das, was Gott auf Golgatha vollbracht hat, die Grundlage der Versöhnung des Alls. Stimmt? Ohne einen Buchstaben zu ändern des Gesetzes, verwandelt sich in unseren Glaubenshänden die Flüche in die Grundlage der Erlösung. der Barmherzigkeit und der Liebe. Dann darf ich schließen.
Amen.
Wollen wir noch zusammen beten? Gott und Vater in Christus Jesus, du bist wunderbar. Und dein Wort enthüllt uns deine Wunder. Wir staunen immer wieder über den Reichtum. Und wo du uns in die Fragen geführt hast, bei diesen dunklen Dingen des Lebens, gibst du uns auch eine Antwort, dass darin deine Weisheit liegt, dass der, der den Schatten wirft, uns hineinzieht in sich selber. Und durch ihn, der der Weg ist, dürfen wir hingehen in dich, das ewige Licht, das sich nie ändert, wo die Gnade nie aufhört und wo die Liebe überströmt, auch wenn sie in den Gerichten sich offenbaren muss. Hab Dank für das Zeugnis heute Morgen. Segne unseren Bruder dafür. Fülle ihn immer wieder an mit Weisheit von oben für das Zeugnis, das uns heute so nötig ist, wo alles so dunkel wird um uns herum. Danke, lieber Vater, für die Stunde, die wir hatten. Verkläre du deinen Namen durch den Namen Jesu in uns, in einer jeden Seele und verschließ uns all aufs Beste in diese Weisheit hinein, die du, o Gott, von Anbeginn im Sohn geplant, durchgeführt hast auf Golgatha, in der Auferstehung ins herrliche Licht geführt. Gelobt sei dein Name, o Gott, Vater Jesu Christi. Amen.
Wir dürfen das Wort, den ersten Vers von Hebräer 11, etwas näher ansehen. Für uns die Orientierung, was uns im Glauben geschenkt ist, im Glauben Gottes, im Glauben Jesu Christi. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. Da hat die Elberfelder in der Anmerkung A Zuversicht, feste Überzeugung. Unter B ein Überführtsein. Ein Überführtsein. Und nun das griechische Wort. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Da ist der Ausdruck für uns eine uneinnehmbare Festung, ein Unterstand vollkommen gesichert. Für die Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Und der zweite Teil ist nun noch gewaltiger. Unten der Glaube ist ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. Es ist das gleiche Wort, wenn Paulus dem Timotheus sagt, also wer da ungehorsam ist, Gott Unehre macht, den stelle bloß. Den überführe, stelle bloß vor allen. Decke schonungslos auf, um was es geht. Und das geht es hier. Durch den Glauben, den Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, und den Geist und das Wort, sind wir nun befähigt, hineinzuschauen in unheimliche oder gewaltige und wunderbare Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Und nur in dem Maße, wie wir in diese Gottesmöglichkeiten hineingeführt werden, hineinversetzt werden, die Dinge sehen und verstehen können, nur in dem Maße sind wir befähigt, Antworten zu geben auf brennendste Fragen persönlicher Art, in der Familie, im Geschäft und jetzt besonders unter allen Völkern im ganzen Geschehen des Weltalls, wofür man meistens keine befriedigende Antwort hat, solange wir im Sichtbaren bleiben. Und deshalb dürfen wir heute Abend, heute Nachmittag, nachdem wir heute früh die drei Hauptzeugen beachtet haben, dass das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin auf Israel gelegt worden ist. Wir haben das Wort des Stephanus, voll Heiligen Geistes, beachtet. Wir haben das gewaltige, einschneidende Wort des Paulus im Galaterbrief gehört, gelesen. Noch einmal, ein Abgeordneter ist aber nicht Abgeordneter von einem Einzigen, Gott aber ist ein Einziger. Die Engel, die das Gesetz angeordnet haben, das heißt Gott Anträge unterbreitet haben, wie die Formulierungen der einzelnen Satzungen lauten sollen, hat Gott geprüft. Und nachdem er das Gesetz im vorhandenen Wortlaut genehmigt hatte, zum Beschluss erhoben hatte, zu einem Bestandteil seines Ratschlusses gemacht, warum betone ich das noch? Ein Beschluss kommt zustande wiederum nur durch Beratung einer Mehrzahl. Das gibt einen Beschluss. Ein Entschluss wird gefasst von einer Einzelperson. Ein Ratschluss gleich ein Beschluss von vielen. Dem Entschluss eines Einzelnen entspricht der wunderbare Begriff der Vorsatz. Ein Vorsatz wird im Innersten einer Einzelperson gefasst. Und nun haben wir ja das Wunderbare vor uns, dass Gott in Bezug auf seinen Vorsatz, den hat er uns wissen lassen, worin der besteht. In nichts Geringerem als Ziel Gottes, das zu erreichen, dass seine ganze Schöpfung eines Tages in Christo unter ein Haupt zusammengefasst sein wird. Was wir jetzt sein dürfen, als Erstlinge, Glieder am Leibe des Christus, ist das erste vollendete Modell Gottes, was er mit seiner ganzen Schöpfung im Sinn hat. Das entspricht dem Vorsatz Gottes, dem Entschluss Gottes. Und der Ratschluss Gottes berücksichtigt alle Anträge, Ratschläge der Herzen seiner Geschöpfe. Deshalb ist im Ratschluss Gottes so viel Böses drin. Geschieht aus irgendetwas, was geschieht, ohne dass es dem Ratschluss Gottes entspricht, ohne dass es die Genehmigung Gottes für sich hat, dass es geschieht, ist von meinem Haupt ein Härlein gefallen ohne den Willen Gottes. Als ich das mal anführte, bei einer Gelegenheit, und der Adolf Heller saß neben mir, streichelte er mir über meine Glatze und sagte, oh du, da ist keine Hoffnung für Glatzköpfe. Nicht? So. Ja. Gut. Also, nun, kein Sperling fällt vom Dach, das sind ja alles negative Kleinstereignisse. Nee. So. Geschieht auch irgendetwas und der Herr hat es nicht genehmigt. Er hat alles, was geschieht, auch die furchtbarsten Dinge, für gut gefunden, dass sie geschehen. Es sei zur Zucht, es sei zur Demütigung, es sei zu irgendeinem positiven Zweck. Denn seine Gedanken, die sind immer wie. Ihr, meine Brüder, sagt Josef zu den Burschen, die in Ägypten ankommen, ihr gedachtet, es böse zu machen. Das waren eure Ratschläge da drin. Und Gott, der eure Herzensratschläge oder Willensentschlüsse mir gegenüber voll Gift und Galle und Hass schon vor Grundlegung der Welt geprüft hat, erforscht hat und kannte, der hat die Durchführung eurer bösen Ratschlüsse eurer Herzen genehmigt. Aber mit welcher eigenen Begründung oder Herzenshaltung? Ihr gedachtet, es böse zu machen, in den Ratschlägen eurer Herzen. Aber als Gott euch die Durchführung genehmigte, was ihr da gedachtet, mir gegenüber zu tun, gedachte er es, gut zu machen. Stimmt. Wir dürfen sogar sagen, sehr gut zu machen. Das ganze Haus Israel wurde gerettet damals, ganz Ägyptenland wurde gerettet und die ganze damalige Welt wurde gerettet. Ah. Sind wir ein bisschen ruhig bei allem, was geschieht. Nun, Einblick in Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Damit wir erstens Antwort geben können auf Fragen, die niemand beantworten kann, ohne die göttliche Orientierung in diese gewaltigen Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Und nun, wir haben die drei Zeugnisse beachtet in Bezug auf Gesetzgebung. Stephanus, Paulus, Schreiber des Hebräerbriefes. Und jetzt wollen wir drei Zeugnisse in den Vordergrund stellen und dann im Einzelnen noch die übrige Schrift fragen. Wie steht es in Bezug auf ein Wort Jesu, das er ausgerechnet in einem Augenblick als Waffe gegen die zog, die ihn wieder einmal steinigen wollten? Wir schlagen auf Johannes 10. Evangelium Johannes 10. Vers 31. Da hoben die Juden wiederum Steine auf dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter denselben steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Ja. Da haben wir die Tatsache vor uns, dass erbitterte Gegner Jesu was bezeugen? Ja, dass er selber bezeugt hat, ich bin Gott und Gottes Sohn. Dich selbst zu Gott machst, der du ein Mensch bist. Jesus antwortet ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene, und da haben wir es ja im Neuen Testament ganz klar, Das griechische Wort für Gott heißt Theos. Mit Theodor heißt Gottes Geschenk. Theodora ebenfalls. Weiblich. Theos heißt Gott. Und die Mehrzahl von Theos heißt im Griechischen Theoi. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ihr seid Theoi, also Mehrzahl von Gott. Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, worin, mit welchem Inhalt, dass es Götter gibt, und zwar von wem eingesetzt? Von dem Gott, der diesen Titel allein wirklich verdient und ihm allein zusteht. Und jetzt noch eine kleine Sache, auf die ich aufmerksam mache. Warum sagt Jesus, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben? Er ist doch ein Jude. Was hätte er eigentlich sagen müssen? Steht nicht in unserem Gesetz geschrieben. Was haben wir heute früh lernen dürfen? Wenigstens ein bisschen. Dass das Gesetz nicht unter dem Wohlgefallen Gottes steht. Und eine vollkommene Sache sowieso nicht ist. In eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter, Theoi, wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah. Also, durch welche Rede oder wessen Rede wurden jene himmlischen Majestäten, die vor dem Thron Gottes versammelt waren, zu Göttern erklärt, mit jeder Einzelne zum Gott gemacht. Von wem? Von Gott selbst. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Sagt ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. So. Schlagen wir dazu auf, das Wort, das steht eigenartig, steht nicht in eurem Gesetz. Es handelt sich hier um ein Psalmwort im Psalm 82. Psalm 82. Ein Psalm von Asaf. Gott steht in der Versammlung Gottes. Inmitten der Götter richtet er. Das Wort, das Jesus angeführt hat, finden wir in diesem Psalm 82 nun in Vers 6, in der Elberfelder Übersetzung, Luther wahrscheinlich Vers 7. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Jetzt haben wir doch gemeint, es gäbe nur einen Sohn des Höchsten. Jawohl. Wer? Jesus Christus. Jesus Christus ist der einzige Sohn des Höchsten, der von Gott selbst gezeugt und aus Gott geboren ist. Die angeredeten himmlischen Majestäten hier, die werden von Gott als Geschöpfe, als Werke seiner Hände, als Geschöpfe, nun in diesen Rang erhoben, in dem Gott erklärt hat eines Tages, ich erkläre euch alle zu Göttern. Jeder einzelne von euch ist ein Gott von jetzt ab, kann in dem Machtbereich, den ich ihm zugeteilt habe, im Weltall als Gott antreten.
Verfügungen erlassen und alle den einzelnen unterstellten Heere und Herrschaften und Gewalten haben den einzelnen Heer als ihren Gott anzuerkennen. Und dann kommt etwas weiteres, was uns Menschen betrifft. Dass nun solche, wir werden das hier in den weiteren noch zu lesenden Schriftstellen hören, verstehen und sehen können, dass Gott über die 70 Nationen auf der Erde, deren Stammväter in 1. Mose 10 alle mit Namen genannt sind, aus den Semiten so und so viel, aus den Hamiten so und so viel, aus den Japhetiten so und so viel, und aller Nachkommen Noahs 70 Seelen wurden zu den Vätern, den Stammvätern, den Patriarchen der 70 Nationen, die die Erde bewohnen. Und über diese 70 Nationen hat Gott Engelfürsten gestellt, in dieser Meinung, dass jeder Einzelne für das ihm unterstellte Volk vor Gott verantwortlich sei für das Wohlergehen des betreffenden Volkes. Und diese Hoheiten über die Völker gestellt, gehören zu denen,